Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, herzlich willkommen bei Streifendienst 1902 und ich muss mich direkt mal am Anfang entschuldigen. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich irgendwas von nächste Woche erzählt, ganz großer Bullshit, denn wie ihr es unschwer hört, sind wir erst jetzt am Start, sogar erst nach offiziellem Beginn der Saison. Ergo, das erste Spiel ist schon in den Büchern, ich bin spät dran. Ich bitte das zu entschuldigen. Redaktionell war das einfach nicht anders umsetzbar. Umso mehr freue ich mich, dass heute Tim Heike mit mir hier diesen kleinen verspäteten Saisonauftakt macht. Und ich habe mir sagen lassen, du möchtest gern Heiko gerufen werden. Ist das in Ordnung, Tim?
Das ist völlig in Ordnung,
ja. Okay, dann machen wir ab jetzt, weil ich ja auch Tim bin, dann kommen wir am Ende noch durcheinander, machen wir am besten Tim und Heiko da draus. Finde ich sehr, sehr gut, finde ich sehr sympathisch. Ich hole jetzt hier auch mal ganz kurz einmal meinen schlauen Zettel hervor. Erstmal so vorneweg, Heiko, wir haben jetzt das erste Spiel in den Büchern. Gib mir erstmal so von der Leber weg, so dein Eindruck vom ersten Spiel. Wie war es für dich in der MSV-Arena? Was hat sie für einen Eindruck von den Fans, auf dem Rasen zu stehen? Wie war das?
Ja, ich glaube, da muss ich erstmal vor dem Spiel beginnen. Als wir dann vom Mannschaftshotel zum Stadion gefahren sind, wurden wir schon herausragend empfangen von den ganzen MSV-Fans. Das war natürlich irgendwo. Für mich persönlich war es ja das erste Mal, wie gesagt, im Stadion, das erste Heimspiel. Und für mich persönlich war es natürlich schon von vornherein und vorneweg mit diesem Empfang, habe ich irgendwo gemerkt, dass hier was in der Luft liegt, dass es was Besonderes ist. Und das habe ich dann auch irgendwie so dieses Gefühl den ganzen Tag über mitgenommen, dann übers Aufwärmen, wo wir dann begrüßt wurden von den Fans im Stadion dann. Da wusste ich schon, okay, das wird heute ein herausragender Nachmittag. Um es vorne wegzunehmen mit dem Ergebnis dann natürlich umso schöner für alle, glaube ich, gelungener Saisonauftakt, kann man, glaube ich, sagen. Ja, und ich glaube, zum Spiel, weiß ich nicht, soll ich da schon was sagen? Oder?
Kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu, aber ich meine, du bist ja auch jetzt schon in Ingolstadt aufgetreten, du hast auch ein frenetisches Publikum in Cottbus gehabt. Soweit ich aber weiß, ist das Stadion der Freundschaft, wie es ja mal hieß, heißt ja inzwischen irgendwie ein bisschen anders, ne?
Leergenergie.
Ja, leer, genau. Da passten, glaube ich, 22.000 oder so rein, ne? Und jetzt waren ja schon 20.000 allein in Duisburg. Da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Ist auf jeden Fall schon eine der größeren Kulissen, hinter denen man dann spielt, wenn man jetzt sagt 20.000 Leute. Nur mal kurz schon mal vorweg gefragt, hast du schon mal eine größere Kulisse oder was war deine größte?
Ja, also ist auf jeden Fall eine sehr große Kulisse gewesen. Keine Frage, Stimmung war wie gesagt herausragend. Ich selber habe auch schon vor etwas größeren gespielt. Letztes Jahr in Dresden waren glaube ich knapp 30. Im Tivoli in Aachen war auch an die 30.
Die also mit, ja.
Bin so ein bisschen diese Atmosphären auf jeden Fall schon gewöhnt und ist, glaube ich, was, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss oder sollte, ist das, glaube ich, was einen auf jeden Fall nach vorne treibt, gerade wenn es heimisches Publikum ist.
Boah, das glaube ich sofort. Also ich stand jetzt einmal im Mittelkreis, als wir aufgestiegen sind, wir sind ja in Gladbach aufgestiegen, da stand ich im Mittelkreis in der Arena in Gladbach und da war keiner mehr und trotzdem diese Ränge allein. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da Leute auf den Rängen stehen, ich will mir das gar nicht vorstellen, diesen Druck und diese Erwartungshaltung, die auf einem lastet, also ich kann das nur erahnen. Aber wir haben jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, einfach so ein bisschen den Saisonstart schon mal aufgefangen. Aber wen habe ich hier eigentlich vor mir sitzen? Tim, du bist 2000 in Wolfenbüttel geboren, erstmal so viel. Du hast verschiedene Jugendmannschaften durchschritten, ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber so richtig kennen und so einen richtigen Durchbruch hattest du in der Saison 23/24 mit Energie Cottbus, 21 Saisontreffer und damit hast du Cottbus mit eigentlich in die dritte Liga geschossen. Dann ging es zum FC Ingolstadt, zu Ivo tatsächlich, da muss ich dann natürlich gleich auch nochmal einmal nachhaken, wie da so der Stand ist und da beim FCI würde ich sagen, ein eher durchwachsenes Jahr, ne? ohne da dir jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, dann bist du hier zum MSV gekommen und jetzt freuen wir uns natürlich, dass du hier bei uns bist. Ich würde jetzt gerne anschließend so einen kleinen Fragenhagel reinhauen, bevor wir jetzt in so ein bisschen intensiver in die Tiefe gehen. Tim, beziehungsweise Heiko, was war dein Lieblingsverein als Kind? wenn man so in Wolfenbüttel groß wird, da hat man, keine Ahnung, Braunschweig, Wolfsburg ja. vielleicht und vielleicht auch schon irgendwas Richtung Osten gehend? Oder wie ist das?
Ja, also ich habe als Junge eigentlich alle Jugendmannschaften von Eintracht Braunschweig mitgenommen, mhm. mit kurzem Zwischenstopp in Wolfsburg für 3 Jahre. Von daher habe ich natürlich schon zum einen vom Wohnort, aber auch eben von dem, dass ich da lange gespielt habe, schon eine gewisse Verbindung zur Eintracht. Würde mich jetzt aber auch nicht, damals nicht und auch heute nicht irgendwie als Fan bezeichnen. Ja, ja, also als kleiner Junge war es dann eher, dass ich mit Werder Bremen sympathisiert habe. Hat okay. sich dann über die Jahre auch so ein bisschen verflogen, sag ich mal. Und mittlerweile sage ich, ich bin eigentlich gar kein so richtiger Fan von einem Verein mehr, sag ich mal.
Gar nicht? Also so?
Nee, überhaupt nicht. Also ich gucke gerne Fußball, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, außer wenn wir jetzt Länderspiele haben, klar, dann würde ich mich freuen, wenn Deutschland gewinnt. Aber ja, da ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das ist jetzt mein Lieblingsverein. Also das gibt es heute gar nicht mehr so bei mir.
Okay. Wer ist dein fußballerisches Vorbild?
Cristiano Ronaldo.
Ganz klassisch Cristiano Ronaldo, okay. Wer ist der beste Spieler, gegen den du je gespielt hast?
Ja, da muss ich, glaube ich, DFB-Pokal Werder Bremen, Niklas Füllkrug sagen.
Okay.
Mhm. Also das war schon unfassbar. Also der war schon wirklich sehr, sehr gut. Das war das Jahr, wo die aufgestiegen sind in die Bundesliga wieder. Mhm. Da haben wir knapp 2-1 verloren mit Cottbus. Der war schon wirklich, dass ich sage, der ist herausgestochen. Also der war schon herausragend gut.
Ja. Wer ist für dich der beste Spieler im aktuellen MSV-Kader? Ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber man hat ja einige Trainingseinheiten schon mitgemacht. Wem würdest du sagen, boah, alter Granate am Ball?
Ja, das, du sprichst jetzt gerade an am Ball. Ich glaube, der Fußball hat so viele Facetten. Da wäre es jetzt schwierig zu sagen, okay, das ist der Beste, weil es ist am Ende des Tages so, dass jeder seine Stärken hat und jeder hat seine Stärken irgendwo woanders. Ne? Also wir haben mit Sicherheit gute Dribbler, Pat, Denno, Jakob, Moy, das sind alles richtig gute Kicker, Max Dittgen. So, aber es ist schwierig jetzt zu sagen, das ist der Beste, weil die anderen Spieler, die haben dann eben andere Stärken. Von daher werde ich mir da jetzt keinen herauspicken und sagen, das ist der Beste. Ich glaube, wir sind alle gute Jungs, wir haben alle Stärken und vor allem Schwächen. Und wichtig ist, dass wir als Mannschaft das zusammen irgendwie unsere Schwächen auffangen.
Ich mag, wie du denkst, Heiko, auf jeden Fall. Was war dein bisher schönstes Tor? Und wo und wie war das?
Ja, also emotional schönstes Tor war mit Sicherheit auch DFB-Pokal gegen Bremen damals. Mhm. Das war mein erstes Spiel für Cottbus. Da kam ich, glaube ich, rein und habe nach 120 Sekunden das Tor gemacht. Das war von der Emotionalität für mich natürlich ein Junge, der noch nie so irgendwie auf der Bühne gespielt hat, was ganz Besonderes. Das war auf jeden Fall von der Emotionalität her sehr, sehr schön. Und so schönstes Tor, glaube ich, in der Saison 23/24 Freistoß im Ostseestadion. Sehr okay. schönes Tor gewesen gegen Hansa 2 damals. Ja, würde ich das sagen.
Hast mir damals auch so ein bisschen Nils Petersen-Vibes gegeben, dann so Cottbus so alles zusammengeschossen. Der hat damals ja auch seinen Stern, erinnerst du dich vielleicht, ja. so vor 15 Jahren ist ja sein Stern in Cottbus damals aufgegangen, bevor der zu Bayern, glaube ich, gegangen ist.
Auch unter Pele tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Ah, zu dem habe ich gleich auch noch eine Frage oder die ein oder andere. Ich hoffe, das kriegen wir ja alles unter. Wer hat jetzt aktuell in der Kabine das letzte Wort?
Ja gut, das, man wählt ja nicht umsonst einen Kapitän ja. oder übernimmt einen Kapitän aus der letzten Saison. Von daher, klar, ist Ali irgendwo so ein bisschen für uns das Sprachrohr der Mannschaft. Mhm. Und generell der Mannschaftsrat, Co-Kapitäne sind natürlich diejenigen, die, sag ich mal, der verlängerte Arm vom Trainer sein sollen. Von daher, klar, wenn da irgendwie dann mal eine Entscheidung ansteht, dann können die dann mit Sicherheit machen. Generell ist es aber so, dass da keiner irgendwie jetzt sagt, hier, ich bin jetzt der Kapitän, ich entscheide jetzt hier alles oder was auch immer. Das ist überhaupt nicht so.
Von also daher, Hierarchien eher flach, würdest du sagen, auch wenn man natürlich einen Mannschaftsrat hat, hast du das Gefühl, dass da alle irgendwie zu Wort kommen? Ich meine, nicht jeder will irgendwas sagen oder nicht jeder will irgendwie sich in den Vordergrund stellen.
Ja gut, am Ende des Tages hat man 5 Spieler im Mannschaftsrat und ich glaube, wir haben schon den einen oder anderen Spieler, mich auch eingeschlossen, die schon vielleicht ein bisschen was gesehen haben. Mhm. Und ich bin auch jemand, der auf jeden Fall seine Meinung sagt und das ist auch gar kein Problem hier in der Kabine. Also jeder kann seine Meinung sagen, seine Meinung kundtun und am Ende des Tages, ja, wird dann irgendwie versucht, einen Mittelweg zu finden.
Wenn du jetzt kein Fußballer geworden wärst, was wärst du dann heute?
Arbeitslos, nein.
Zitat des Tages.
Gute Frage. Auf jeden Fall auch irgendwas in Richtung Sport.
Ja.
Vielleicht Personal Trainer oder irgendwie sowas.
Mhm. Okay.
Würde ich sagen, ja.
Wer ist dein härtester Kritiker? Du selbst oder jemand anders?
Ich selber.
Mhm.
Ich selber allen voran. Und ja, ansonsten mit Sicherheit auch mein Dad.
Hat er selber Fußball gespielt?
Nicht irgendwie auf Niveau. Also, mhm. Wenn du das hörst, Papa, tut mir leid, aber nicht auf dem Niveau, dass man jetzt sagt, der kann mir da jetzt das Wasser reichen.
Der hat mal höher gespielt. Ja, genau. Letzte Frage in diesem kleinen Fragenhagel-Segment. Auf welches Spiel in dieser Saison freust du dich am meisten? Spoiler, es gibt nur eine Antwort.
Derby gegen Essen.
Danke schön.
Zu Hause.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch an der Hafenstraße wird bestimmt ein Erlebnis, könnte ich mir vorstellen. Zu Hause natürlich mit den Fans im Rücken das Geilste, aber Hafenstraße, da weißt du ja auch, ne, ja. Da weht ein ganz schöner, also wenn, halt mit einem MSV-Trikot an, da weht da ein ganz anderer Wind nochmal. Gut, ey, wir gehen so ein bisschen rein. Letzte Woche wollten wir uns eigentlich schon treffen. Das hat wegen mir nicht geklappt, wegen meiner redaktionellen Arbeit und meinen persönlichen Verfehlungen. Es wurde auch immer ein bisschen später, weil letzte Woche auch Schiedsrichterschulung war, ne? Kannst du mich mal mitnehmen und mir mal sagen, wie läuft denn so eine Schiedsrichterschulung eigentlich ab?
Ja, im Endeffekt kommt ein DFB-Schiedsrichter, der eben dritte Liga wie auch immer pfeift.
Ja.
Der kommt hierher, hält eine Präsentation hier in dem Raum, in dem wir gerade sitzen.
Wir sitzen übrigens im Trainingszentrum oben im Glaskasten, muss
ganz
ich gerade
genau
mal dazu sagen.
Mhm. Ganz genau, im Terrarium. Nee, genau, der kommt dann hierher und erzählt uns quasi so ein bisschen was zu eventuellen Regeländerungen. Da gab es ja ein, zwei Anpassungen vom DFB.
Mhm. Was ist das genau? Kannst du da einmal kurz drauf eingehen? Ich weiß nicht, es ist ja jetzt auch schon so gewesen, dass zweite Liga ist jetzt angelaufen und alle waren so, ey, die Nachspielzeit geht durch die Decke. Und ich fand auch die Nachspielzeit jetzt bei unserem Spiel, ich habe das Spiel kommentiert und ich war so, 8 Minuten Nachspielzeit, doch, ne? 8 Minuten ja. Nachspielzeit, what the fuck? Also gehört das zu diesen Regeländerungen jetzt?
Nee, tatsächlich, die Nachspielzeit kam darin nicht vor.
Ach, okay.
Ich fand die 8 Minuten übrigens auch ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, aber gut, ist ein anderes Thema. Zu den Regeländerungen gehörte zum Beispiel sowas wie, wenn jetzt jemand, eine Mannschaft schießt aufs Tor und der Ball geht neben das Tor und da wärmt sich gerade von der anderen Mannschaft die Spieler auf und ein Spieler nimmt den Ball zum Beispiel vor, bevor der Ball ins Aus geht an, hat man, glaube ich, vorher noch auf Gelb und Elfmeter entschieden. Mhm. Also von den aufwärmenden Spielern.
Klar.
Und da hat man jetzt halt geguckt, dass man da so ein bisschen so eine, ich sag mal, fairere Lösung findet, weil im Endeffekt der Ball wäre ins Ausgegangen, er hat ihn einen Zentimeter vielleicht vor der Linie angenommen, um das Spiel wieder schnell zu machen, sage ich mal, weil die Heimmannschaft liegt hinten oder was auch immer.
Klar.
Da hat man dann halt geguckt, dass man sagt, okay, man wägt jetzt ein bisschen mehr ab zum Beispiel. Ist das wirklich Absicht, dass der Ball im Spiel gehalten wird oder ist es einfach nur, okay, hier, Torwart, nimm den Ball, mach Abstoß, wir wollen weiterspielen. Und das ist jetzt, um ein Beispiel zu nennen, eine Anpassung, dass man gesagt hat, okay, wir sind da ein bisschen, bisschen freier in unserer Entscheidung und sagt nicht immer, okay, der Ball war noch im Feld, du hast ihn angenommen, gelb, 11 Meter.
Ja, verstehe. Also gibt's denn auch irgendwelche Regeländerungen, die dich jetzt überrascht haben, wo du jetzt gesagt hast, boah, da muss ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnen. Ich meine, so als Aufwärmspieler, wenn man dann den Ball, das ist jetzt nicht eine große Sache, die das Spiel jetzt irgendwie verändert. Gibt's da irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das war jetzt irgendwie so für mich irgendwie, langsam geht das für mich in eine Richtung, wo es nervt oder so?
Nee, eigentlich nicht. Also es waren jetzt keine weltbewegenden Änderungen dabei. Ging da eher so ein bisschen, wie auch gerade schon angesprochen, bei einigen anderen Regelungen auch um dieses Abwägen, zu sagen, okay, ist es wirklich so schlimm, was jetzt gerade passiert ist oder nicht? Weil der DFB hat ja dann immer vorgeschrieben, so und so ist das dann, die und die Strafe. Mhm. Und ich glaube, dass der Schiedsrichter, das Schiedsrichterteam, das Gespann jetzt einfach ein bisschen mehr Entscheidungsfreiraum bekommen hat. Aber jetzt nicht, dass ich sage, da ist eine Änderung, wir spielen auf einmal nur noch mit 9 Mann oder so und das ist nicht so.
Okay. Ein Thema noch finde ich interessant in der dritten Liga, war das bei euch auch Thema japanische Schiedsrichter? Wurdet ihr da irgendwie nochmal gebrieft?
Nee.
soll ja so sein, diese Saison tatsächlich, dass in dem wir austauschmäßig in der dritten Liga japanische Schiedsrichter haben. Vielleicht kommen wir beim MSV auch mal in den Genuss. Ich meine nämlich auch, dass das umgekehrt dann so ist, dass deutsche Schiedsrichter in der japanischen Liga pfeifen. Ich meine, das ist so ein Austauschprogramm. Was ich aber weiß, ist, dass japanische Schiedsrichter pfeifen sollen, auch nicht so viele Spiele. Aber da wurde nichts zu gesagt.
Nee.
Okay, dann belassen wir es dabei. Wir kommen jetzt nochmal so ein bisschen auf das Spiel. Wir hatten es ganz am Anfang, konnte ich es nicht lassen. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Stuttgart 2 hat schon eine Saison in der dritten Liga hinter sich. Wir mussten jetzt erstmal nochmal reinkommen. Gut, klar, du hast eine Drittligasaison schon in den Knochen vorher beim FC Ingolstadt gehabt. Manche Spieler aber nicht. Ich fand Stuttgart 2 überraschend körperlich und auch überraschend selbstbewusst. Wie hast du es wahrgenommen? Gerade die erste Halbzeit.
Ja, also ich glaube, wenn wir über zweite Mannschaften sprechen, müssen wir zwangsläufig über fußballerische Qualität sprechen, weil da ganz, ganz viele Jungs mit riesig viel Potenzial in deren Reihen sind. Und ich finde, das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen, beziehungsweise im ganzen Spiel gesehen, dass sie wirklich sehr gute Fußballer in ihren Reihen hatten, die für ihr Alter, teilweise noch A-Jugendliche, eine extreme Ruhe ausgestrahlt haben auf dem Platz. Das fand ich sehr, sehr gut. Das haben die sehr gut gemacht. Im Gegenzug muss ich aber sagen, dass wir es aus meiner Sicht auch nicht so gut gemacht haben in der ersten Halbzeit. Was aus meiner Sicht aber völlig normal ist. Das war die erste Halbzeit in der dritten Liga wieder. Es ist ein schnelleres Spiel. Die Adaption war vielleicht jetzt nicht von 0 auf 100. Wir haben dann eben diese Halbzeit gebraucht, um für uns zu finden, okay, jetzt sind wir drin. Von daher eine ganz normale Halbzeit, würde ich sagen, für den Drittliga-Auftakt für uns. Mhm. Also mich hat das nicht überrascht. Zumal es der Gegner gut gemacht hat. Und wie gesagt, wir hatten im Anlaufen ein, zwei Probleme, haben nicht so richtig Druck auf den Ball bekommen. Mhm. Was wir aber auch aufgearbeitet haben und jetzt auch so ein Stück weit wissen, woran es genau gelegen hat.
Okay, dann wurde es ja in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Wo würdest du die Unterschiede in der Herangehensweise auch bei Didi sehen? Ne? Also ich habe das Gefühl, Didi ist jemand, der auch sehr sicherheitsorientiert denkt. Das spiegelt sich auch immer wieder in den Statistiken wieder. Ne? Also der MSV hat sich sehr schadlos in der vierten Liga gehalten, was Rückwärtsbewegung beziehungsweise aber auch was Abriegelung angeht. Hast du das Gefühl manchmal jetzt auch in der ersten Hälfte, dass da vielleicht auch ein bisschen zu viel Respekt irgendwie dabei war, ne, dass die Aufstellung vielleicht auch so war, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, in der zweiten Halbzeit wurde ja auch ein bisschen umgestellt, dass man dann vielleicht auch schon in der ersten Halbzeit hätte mutiger sein können?
Boah, weiß ich nicht. Also ich sehe, habe Didi, muss ich sagen, überhaupt nicht als sicherheitsorientiert wahrgenommen. Also
okay.
Er erwartet von uns schon, dass wir sehr intensiv, sehr hoch pressen. Und er ist da auf jeden Fall niemand, der jetzt das Risiko scheut und uns das auch immer sagt, dass er da kein Problem mit hat, wenn man vorne den Ball verliert.
Mhm.
Das Einzige, was halt wichtig ist, und das ist halt wahrscheinlich das, was du so ein bisschen meinst, dass für ihn diese Arbeit gegen den Ball unabdingbar ist. Ne? Also es muss immer intensiv sein, wir müssen immer intensiv anlaufen, wenn wir anlaufen. Und das haben wir einfach aus meiner Sicht nicht so gut umgesetzt. Ohne den Trainer da jetzt für verantwortlich zu machen. Ich glaube, dass wir da einen klaren Matchplan hatten. Und wie gesagt, die eine oder andere Sache nicht so gut gemacht haben. Wir kamen nicht so gut ins hohe Pressing, hatten dann relativ große Abstände zwischen den Reihen. Und das war in der ersten Halbzeit das Problem. In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt, dass wir dann auf Doppelsechs umgestellt haben. Also nur noch ein Achter. Davor haben wir mit zwei Achtern gespielt.
Ja.
Und kam dann besser in die Zweikämpfe, ins Pressing. Wir haben ja in der ersten Halbzeit haben wir ja mit zwei Achtern gespielt, also per se erstmal offensiver. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es ja dann umgestellt auf zwei Sechser, was ja per se erstmal defensiver ist.
Ja, gut.
Aber wir haben dann halt eben vom Pressing es einfach besser gemacht, weil wir die Räume besser geschlossen haben gegen das, was sie halt eben gespielt haben. Und dadurch sah es dann wahrscheinlich auch ein bisschen offensiver aus, weil wir besser in die Zweikämpfe kamen, besser ins Pressing kamen. Ja, was dann wahrscheinlich auch dem Zuschauer das Gefühl vermittelt hat, okay, jetzt ist der MSV da, jetzt ist der MSV im Pressing. Das haben wir davor auch versucht, aber es ist uns halt einfach nicht so gut gelungen und deswegen sah es so ein bisschen löchrig aus und so ein bisschen immer nach hinten, weil sie uns halt leicht ausspielen konnten.
Verstehe.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Es ist ja schon eine Spielidee, die Höhner und Hirsch verfolgen. Ich finde, es ist häufig so reagieren. Es ist viel, der Ball ist natürlich wichtig, aber wir sind auch gerade in der Antwort darauf, was der Gegner mit dem Ball macht und wie wir darauf antworten, habe ich Gefühl, das ist sehr wichtig. Hast du das Gefühl, es ist im Training ein Fokus eher auf die Reaktion oder eher auf die Aktion? Wie würdest du das beschreiben? Du weißt schon, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, am Ende des Tages kann man vor dem Spiel immer viel analysieren. Wie könnte der Gegner spielen? Das machen wir ja auch vor jedem Spiel. Ist ja gang und gäbe mittlerweile, dass man Videoanalysen durchführt. Oftmals ist dann die Statik im Spiel aber eine andere, weil der Gegner natürlich, kann man sich dann in dem Fall schon so ein bisschen vorstellen wie Schach. Der Gegner macht jetzt den Zug, keine Ahnung, zieht einen Sechser hoch oder macht einen Außenverteidiger breiter. Darauf musst du dann reagieren. Also im Endeffekt ist es im Fußball immer so, dass du auf den Gegner auch ein bisschen reagieren musst, was er macht. Aber wir haben schon eine klare Spielidee, wie wir Fußball spielen wollen. Wir haben schon eine klare Idee, wie wollen wir ins letzte Drittel kommen, wie wollen wir unseren Spielaufbau gestalten. Und da halten wir schon dran fest. Also es ist nicht so, dass wir dann sagen, ja, wenn der Gegner aber der linke Außen hat pinke Schuhe, dann spielen wir es anders so. Ne? Du weißt, was ich meine. Es ist schon so, dass man sagt, wir haben unsere Idee, wir wollen so Fußball spielen.
Ja.
Aber manchmal ist die Statik des Spiels dann so oder die Dynamik des Spiels dann so, dass du halt anders machst, dass du es anders machen musst. Und das ist halt im Fußball so. Und das
hat Stuttgart da schon überrascht in irgendeiner Art und Weise?
Nee, eigentlich nicht. Also bei zweiten Mannschaften weißt du ja immer, die sind schon sehr darauf bedacht, Fußball zu spielen. Viele flache Lösungen, durchs Zentrum. Wie gesagt, man muss auch einfach sagen, dass sie es gut gemacht haben. Und wir waren da, wie gesagt, in der ersten Halbzeit nicht so spritzig, nicht so gut in den Zweikämpfen, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben. Aber mit Halbzeitwechsel, finde ich, wurde es dann, wie gesagt, viel, viel besser.
Fand ich auch. Wie würdest du denn deine Rolle als Stürmer beschreiben in diesem System? Was erwartest du von dir selbst und was wird von dir von außen erwartet?
Ja gut, wenn man jetzt den MSV-Fan fragen würde, würde der wahrscheinlich sagen, ja gut, den haben sie geholt, um Tore zu schießen. Man das ist am Ende klar. des Tages auch so.
Ja klar.
Ne? Das ist meine Position, das ist mein Job, Tore zu schießen.
Ja.
Aber es gehört halt eben auch ganz, ganz viel mehr dazu. Ne? Am Ende des Tages bin ich für uns der erste Angreifer, der erste, der das Pressing auslöst, der dem Spiel eine Richtung geben muss, dass wir dann eben in den hinteren Ketten, in den Reihen dahinter in die Zweikämpfe kommen. So viele denken ja auch, ja, warum erobert der Stürmer keine Bälle? Ja, das ist am Ende des Tages gar nicht meine Aufgabe, dass ich dann da vorne dem Innenverteidiger den Ball wegnehme und ins Tor schieße. Das passiert einmal in 10 Spielen vielleicht.
Ja, absolut.
Ne? Aber
ich glaube, das ist bei vielen so die Erwartung, was Pressing machen sollte. Genau. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja gar nicht. Es geht ja eigentlich nur um den Raum, den du schließt im
Prinzip. Genau. Am Ende des Tages geht es darum, dass ich dem Spiel die Richtung gebe und wir dann an anderen Orten die Bälle erobern.
Ja.
Manche Mannschaften spielen es so, dass sie am Flügel die Bälle erobern wollen. Manche Mannschaften spielen es so, dass sie es im Zentrum, das Zentrum kompakt machen und da die Bälle erobern wollen.
Ja.
Wie gesagt, klar, meine Aufgabe und mein Ziel selber ist es natürlich, Tore zu schießen, Scorer zu machen, aber auch allen voran der Mannschaft zu helfen durch Fleiß, durch Intensität, durch Bälle festmachen, meinen Foul ziehen und am Ende des Tages auch Verantwortung übernehmen.
Mhm, finde ich gut. Kleiner Deep Dive mal. Es ist ja so, dass du jetzt hier beim MSV die zweite Drittligasaison mitmachst, die du quasi nicht bei Energie Cottbus machst, wo du ja so wirklich, wo dein Stern aufgegangen ist. Ist vielleicht jetzt auch nicht die schönste Frage, ist mir klar. Und wenn man so einen Deep Dive in die Vergangenheit macht, du bist von Cottbus nach Ingolstadt und auf einmal lief's dann nicht mehr. Ne? Du hast ja auch nicht mehr die Einsatzzeiten. Wenn du jetzt zurückschaust, was würdest du sagen, woran hat dir die gelegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann man jetzt mit einem Satz schwer beantworten oder mit einem Schlagwort. Ich glaube, das ging dann in der Vorbereitung los letztes Jahr, dass ich relativ schnell mich verletzt habe beziehungsweise dann krank wurde. Und die Vorbereitung ist natürlich immer ein essentieller Punkt für den Saisonverlauf.
Absolut.
Da spielt sich eine Mannschaft ein, da bildet sich vielleicht auch eine erste Elf. Wenn du da fehlst, immer schlecht. Natürlich aber noch kein Grund, dann irgendwie, keine Ahnung, ab Winter nicht zu spielen. Für mich war es das erste Jahr, wie du auch gesagt hast, in der dritten Liga. Auch ich musste mich anpassen an die Liga. Ich kam in ein komplett neues Umfeld, komplett neues Spielsystem. Was natürlich immer für mich dann oder für jeden, glaube ich, dann auch erstmal eine Zeit braucht, sich einzugewöhnen. Das ist dann mir gelungen, dass ich dann mich eingewöhnt habe, Richtung Winter dann auch mehr Spielzeiten bekommen habe und eigentlich ab der Winterpause ja dann auch regelmäßig von Anfang an gespielt habe. Noch nicht auf die Scorer gekommen bin, die ich mir gewünscht habe, keine Frage. Aber wenn ich jetzt das Jahr Revue passieren lasse, habe ich viel mitnehmen können, viel lernen können. Auch Misserfolge sind wichtig für die Entwicklung. Das ist, glaube ich, auch was ich jedem Jungen irgendwie sagen kann. Man wird immer Misserfolge haben im Fußball. Es wird immer mal nicht so gut laufen. Aber man kann irgendwie jeder negativen Situation immer was abgewinnen. Und das ist so, wie ich das Jahr beschreiben würde. Nicht alles rosig, aber ich konnte dem Jahr trotzdem viel abgewinnen. Erfahrung sammeln, mich an die Liga gewöhnen. Und jetzt bin ich hierher gekommen, habe den Anspruch an mich selber, in Anführungsstrichen eine erfolgreichere Saison zu spielen, persönlich, individuell, mannschaftlich. Ja, und dafür werde ich jetzt hier Tag für Tag alles geben.
Finde ich gut. Jetzt ist es natürlich so, dass du innerhalb von 2,5 Jahren 3 sehr, sehr unterschiedliche Trainer hattest, ne? Also angefangen von Pele Wollitz, dann Sabrina Wittmann und jetzt Didi Hirsch. Mir hatte Chris Schmoldt vor ein paar Wochen, den hatte ich im Interview gesagt, ein paar Spieler sind auch hierhin gewechselt, beziehungsweise hatten mit als ausschlaggebenden Grund, weil sie gesagt haben, wir wollen die Art von Trainer haben, wie Didi sie verkörpert. Bei Sabrina Wittmann habe ich dann gefragt, liegt das dann auch vielleicht daran, dass Sabrina Wittmann ganz anders trainiert? Hättest du dir eine andere Intensität oder einen anderen Spielstil gewünscht oder warst du sehr zufrieden? Ich meine, es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was Wittmann macht und was Didi jetzt wahrscheinlich macht. Du sollst jetzt, wie gesagt, du sollst jetzt keinen Dreck hinterher werfen.
Nein, das werde ich auch nicht tun, ne? Also am Ende des Tages ist, glaube ich, jeder auch so ein Stück weit selber verantwortlich. Aber klar, es ist immer so, dass gewisse Spielertypen in gewisse Systeme besser reinpassen als in andere. So, und da war es vielleicht bei mir einfach so, dass ich in dieses 4-2-2-2, was wir letztes Jahr in Ingolstadt viel gespielt haben oder nur gespielt haben, vielleicht von meiner Art, wie ich Fußball spiele, einfach nicht so gut reingepasst habe. Das kann sein. Und aufgrund dessen, wie gesagt, Intensität und so weiter ist, glaube ich, in der dritten Liga überall hoch. Ja. Didi ist natürlich allen voran aber auch bekannt dafür, dass das Training intensiv ist, wo ich aber ein sehr großer Fan von bin, muss ich sagen, weil ich glaube, diese Intensität im Training brauchst du, um am Wochenende auch intensiv sein zu können.
Also war das für dich schon so ein Punkt, wo du gesagt hast, Didi ist für mich schon der ausschlaggebende Punkt, weil der Art Trainer ist, die so ein bisschen, boah, wie soll ich das sagen? Mir fehlt nur das Wort kerniger ist, so ein bisschen mehr, noch mehr, wo es so ein bisschen mehr nach Rasen riecht, nur ein bisschen mehr Fußballplatz ist. Ist das irgendwie?
Ich mag einfach Typen. Und Didi ist für mich ein Typ. Und Didi ist auch jemand, der dir auch die Meinung sagen kann, wenn es scheiße ist.
Ja.
So, und das brauche ich einfach. Ich brauche jemanden, der zu mir kommt und sagt, Tim, das war scheiße. Mit dem ich aber auch sagen kann, ey, Didi, das fand ich auch nicht gut. So, und da bin ich auch so von meiner Art, dass ich das auch anspreche, wenn ich anderer Meinung bin.
Passt gut hier in Ruhrpott.
Und wenn man da einen guten Austausch hat, dann kann man ganz, ganz viel zusammen erreichen.
Ja, ja.
Und klar war Didi natürlich, am Ende des Tages hatte ich mein Gespräch mit Didi und Chris. Und über so ein Gespräch entwickelst du ja dann ein Gefühl. Mhm. Und das Gefühl hat sich bei mir relativ schnell ins Positive entwickelt. Und dann war es so, dass ich sage, okay, Gefühl ist gut, Verein finde ich gut, drumherum finde ich gut, von dem, was ich jetzt natürlich so gesehen und gehört habe. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das und jetzt sitzen wir hier.
Sag mal, du hast ja auch Pele Wollitz kennengelernt. Pele Wollitz, ja, der polarisiert, im Positiven wie im Negativen. Hier in Duisburg ist er nicht so gut gelitten, tatsächlich. Also ich selber kann nicht viel zu ihm sagen, außer dass ich finde, dass er ein Maniac ist, so von außen. Wie hast du den wahrgenommen? Wer ist Pele Wollitz für dich? Ich meine, du hast unter ihm so eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt.
Ja, deswegen, also für mich, Pele Wollitz ist viel, viel mehr als das, was du im Fernsehen sehen kannst oder auf irgendwelchen Interviews, wenn er mal anderer Meinung ist. Das ist ja immer das, wo dann alle kommen und sagen, ja, ja, das ist Pele Wollitz, aber das ist nicht so. Ne? Also es gibt einen Pele Wollitz, der wirklich tagtäglich alles versucht, dem Spieler zu helfen, den Menschen, sagt er ganz gerne, den Menschen zu begleiten.
Mhm.
Und ich habe wahnsinnig viele Gespräche 1:1 mit ihm geführt, wo er mir ganz, ganz viel helfen konnte. Ist wirklich jemand, der immer versucht, seinen Spielern zu helfen, der sich immer vor seine Mannschaft stellen würde. Also von daher, ich kann über Pele Wollitz sehr, sehr viel Gutes sagen und allen Leuten sagen, die ihn nur aus dem Fernsehen kennen, lernt ihn vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal kennen und bildet euch dann eine Meinung, weil für mich ist Pele viel, viel mehr als das, was öffentlich gesagt wird.
Okay, interessant, ja. Kann man Pele Wollitz und Didi Hirsch irgendwie vergleichen?
Ich finde schon.
Ja.
Also ich finde, die haben auf jeden Fall gewisse Berührungspunkte oder Punkte, die ähnlich sind. Sind beide sehr emotionale Trainer, die auch sehr über diese Emotionalität kommen. Wiederum sind beide aber auch, man sagt ja immer, es gibt dieses alte Schule-Trainer. Aber das finde ich bei beiden, das denkt man vielleicht so von außen, ja, die sind laut, emotional, die kommen nur über das. Tatsächlich kann ich aber bei beiden sagen, dass sie auch sehr, sehr viel sich an diesen modernen Fußball angepasst haben. Mhm. Es gibt viele Sachen, die sind wichtig heutzutage im Fußball, ne? Also dazu gehört Regeneration, diese Videoanalysen und so weiter. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Alte Schule, wo das, was ihr guckt euch die Gegner an und so, wir spielen unseren Fußball oder was regenerieren, wir hauen jetzt nur drauf. Also da muss ich wirklich sagen, die sind beide, gehen sehr mit der Zeit und sind beides trotzdem moderne Fußballtrainer.
Ich habe mir jetzt am Wochenende total viel, es gibt so viele Analysen und YouTuber inzwischen, die sich irgendwie mit dem MSV auch beschäftigen und das alles auseinanderdröseln. Tenor zum Stuttgart-Spiel, wie gesagt, ist nicht meine Meinung, möchte ich hier ganz klar dazu sagen, sondern das, was ich so mit aufgeschnappt ist, der Spielaufbau von uns ein bisschen zweidimensional. Ne? Gerade man holt so einen Kritikpunkt zum Beispiel mit Christian Fied, der ja unbestritten ein starker, spielstarker Spieler ist und der Aufbau findet über seinem Kopf zum Beispiel viel statt. Du hast jetzt 3 Trainer in kürzester Zeit miterlebt, würdest ja auch sagen, du hast schon ein bisschen Spielzeit auf dem Buckel. Wie würdest du den taktischen Spielplan bezeichnen? Findest du, das ist schon eine sehr ausgeklügelte Sache? Wie gesagt, du darfst jetzt ja nicht Nestbeschmutzer spielen, aber viele sagen, oh, ich glaube, Didi stößt hier taktisch an Grenzen und unser Aufbau könnte mit dem Spielermaterial deutlich besser sein. Wie siehst du das?
Nee, also das sehe ich nicht so.
Mhm.
Ich finde, dass wir eine sehr gute Idee haben mit dem Ball, wie wir es teilweise im Training trainieren.
Okay.
Wie ich schon gesagt habe, das Spiel ist immer noch mal was anderes. Das war jetzt das allererste Spiel, für viele das allererste Drittligaspiel.
Ja.
Auf einer ganz anderen Bühne mit einer ganz anderen Mannschaft, die gegen einen spielt, ne? Und also ich glaube, es gibt nicht viele Mannschaften, die immer eine Lösung parat haben, wenn der Gegner einen hoch anläuft und Mann gegen Mann spielt, weil das ist einfach verdammt schwer, sich daraus zu kombinieren.
Mhm.
Und wir sind alles keine Champions League Spieler und alles keine Nationalspieler.
Kommt noch.
Möglich, aber aktuell sind wir es noch nicht.
Klar.
Und da muss es auch mal in Ordnung sein, dass man meine Pressinghöhe überspielt,
ja,
mal eine Reihe überspielt, um dann eben da den zweiten Ball zu gewinnen und da weiter Fußball zu spielen. Weil es ist, wie gesagt, wenn der Gegner einen hoch anläuft und du da am eigenen 16er eine Lösung finden musst, wie du es immer flach löst, zeig mir die Mannschaft, die das 90 Minuten lang kann.
Okay. Danke für deine Antwort. Ja, wollte ich einfach nur mal wissen, wie man, ne, wenn ich schon einen Spieler hier habe, weil ich krieg das immer wieder von taktisch versierten oder Nerds, von den 80 Millionen Bundestrainern und von den 500.000 MSV-Trainern, kriegt man immer wieder solche Sachen. Ja, aber ne, wirst du schon sehen, taktische Grenzen etc. Aber einfach.
Die können ja gerne, wenn die der Meinung sind, können sie sich gerne bei mir melden, dann können wir darüber mal sprechen. Ich habe da kein Problem mit, aber wie
ihr
gesagt,
habt es gehört. Heiko steht für euch parat. Einmal die Woche sag einfach Uhrzeiten, dann kommen die. Nein, das möchte ich hier der Pressestelle nicht antun. Ich kriege hier schon solche Blicke. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen nochmal Vergangenheit. Pele Wollitz, das spielerische, taktische Korsett, das ja über die letzten 2,5 Jahre du miterlebt hast, hat sich ein bisschen geändert. Aber du hast ja nicht nur Trainer miterlebt, sondern du hast auch einen ganz, hier in Duisburg ganz berühmten Manager miterlebt, nämlich Ivica Grilic, Ivo. Wie hast du Ivo erlebt? Wie hat er dich überzeugt, zum FCI zu kommen? Hat er einfach nur mit Scheinen gewedelt oder was hat er gemacht? Und wie hast du den Menschen Ivo wahrgenommen?
Als sehr angenehmen Gesprächspartner. Also ich muss sagen, die Gespräche, die ich mit ihm hatte, waren immer auf einer sehr respektvollen Ebene. Trotzdem, und das schätze ich an Ivo sehr, ist Ivo jemand, dem man auch immer seine Meinung sagen kann, wenn man mal unzufrieden ist. Und das habe ich gemacht, das sage ich auch ganz ehrlich so.
Du hast ihm quasi irgendwann mal gesagt, hör mal, Ivo, ich spiele zu wenig.
So vielleicht nicht, aber ich habe ihm halt eben auch in einer Phase dann mal gesagt, du Ivo, das und das finde ich einfach nicht in Ordnung.
Ja.
Und da ist er einfach auch jemand, und das ist ja das, was ich eingangs schon gesagt habe, mit solchen Menschen bin ich am liebsten umgeben, mit denen man ehrlichen Austausch haben kann, auch mal einen harten Austausch haben kann. Und andersrum hat Ivo mir natürlich auch immer seine Meinung gesagt. Und von daher kann ich Ivo als sehr angenehmen und trotzdem respektvollen Gesprächspartner mich an ihn irgendwie erinnern. Genau.
Was hat er dir zu Duisburg denn erzählt, als es dann klar war, okay, beziehungsweise wann kam man auf dich zu? Das war ja erstmal so, ihr seid ja auch im Doppelpack gekommen, du und Dennis Borkowski. Wie waren da die ersten Gespräche? Ist das über Ivo gelaufen, beziehungsweise hat Ivo überhaupt was zum MSV gesagt? Das würde mich ja als erstes interessieren.
Nee, also zwischen Ivo und mir war überhaupt kein Austausch, was das angeht. Er hat sich dann nur bei mir gemeldet, als es dann irgendwie fix war, der Wechsel, dann haben wir halt natürlich gequatscht.
Und was hat er da so gesagt im MSV?
Er hat gesagt, dass sich da auf jeden Fall eine Wucht entstehen kann in dem Stadion und generell von den Leuten. Und hat mir alles Gute gewünscht für die Zeit hier. Sich nochmal für das Jahr bedankt. Wie gesagt, Thema respektvoll.
Ja.
Genau. Und ja, der Kontakt, das kam eigentlich, als ich mit Denno zusammen im Urlaub war.
Wurdet ihr gleichzeitig kontaktiert oder war das erst du und dann Denno oder erst Denno und dann du? Weil so das bleibt das große Geheimnis. Das ist natürlich.
Lasse ich auch als Geheimnis.
Mann!
Da kann ich nichts zu sagen, aber auf jeden Fall waren wir im Urlaub, als dann bei mir so der erste Kontakt war. Dann hat man ein Gespräch geführt, hat sich kennengelernt. Hat dann nochmal ein bisschen hin und her geschrieben, ich habe mir das überlegt, die haben sich das überlegt. Und dann kam man aber relativ schnell an einen Punkt, wo man gesagt hat, okay, irgendwie passt das. Beide Seiten sind so mit dem, was sie gehört haben in dem Gespräch, zufrieden. Lass uns das machen. Und cool. So kam das dann.
Und mit Dennis warst du auch vorher schon befreundet quasi, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört.
Ja, Benno und ich sind, würde ich sagen, sehr gut befreundet.
Cool. Also, und dann war das so, ey, hör mal, der MSV hat mich angeschrieben, ja, mich auch. Und dann so, habt ihr dann, wovor eine Entscheidung getroffen wurde, auch nochmal gesprochen? Oder war das so, ich lasse Dennis im Zweifel auch alleine? nicht ohne meinen Dennis, oder wie?
Nee, also, ich glaube, am Ende des Tages sind wir irgendwie alle Fußballer und wir haben alle einen Job.
Ja. Ich dachte, das wird jetzt romantisch hier, Mann.
Nee, romantisch wird es, glaube ich, was das angeht, nicht. Da muss ich leider enttäuschen, weil klar war es dann irgendwie, weil es dann im Urlaub passiert ist, wussten wir, dass irgendwie beide so ein bisschen da möglicherweise ein Thema sein könnten. Aber es war von vornherein so, dass wir gesagt haben, wir müssen natürlich, und das war auch nie eine Frage, unabhängig voneinander die Entscheidung treffen, weil es hätte ja auch sein können, dass Denno sagt, ey, bei mir passt das super. Und ich hätte gesagt, boah, bei mir passt das überhaupt nicht. Warum auch immer.
Ja.
Ist jetzt anders gekommen, aber hätte ja sein können. Und dann hätte natürlich Denno nicht gesagt, nee, also wenn du gehst, gehe ich auch nicht, sondern jeder trifft seine Entscheidung. Und dass es jetzt so gekommen ist, ist für uns natürlich herausragend.
Ja.
Aber hätte auch anders kommen können.
Wir sind fast am Ende. Ich befreie dich jetzt hier fast. Ich muss noch so ein, zwei generelle Schauplätze abfrühstücken, weil es mich einfach interessiert. Du hast viel von Fußball Deutschland schon gesehen, aber den Westen nicht so wirklich bis jetzt, ne? Das ist tatsächlich bis in Niedersachsen und dann im Osten gewesen und dann im Süden, jetzt im Westen. Was macht Duisburg für dich aus? Duisburg ist ja ziemlich verrufen, ne? Wenn man so nicht aus dem Ruhrpott kommt, dann hört man nur Schlechtes eigentlich, rein nicht vom Verein, sondern rein von der Stadt an sich. Hast du da irgendwie schon was gehört im Vorfeld, wo du gesagt hast, boah, Duisburg, da müssen die mir aber das Doppelte geben, wenn ich da hin will. Und was macht das hier für dich aus? Wie gefällt's dir generell?
Ja, also grundsätzlich habe ich tatsächlich noch gar keine Berührungspunkte so richtig gehabt mit dem Ruhrpott oder generell mit dem Westen. Als ich dann hierher gekommen bin, habe ich aber relativ schnell gemerkt, das sind so Leute, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin. Gerade das, was ich jetzt im Vorhinein angesprochen habe. Die sind, glaube ich, viele aus dem Ruhrpott. Ist immer schwierig, alle über einen Kamm zu scheren. Aber sind, glaube ich, auch freie Schnauze. Und du bekommst immer eine offene und ehrliche Antwort oder Meinung. Und das, wie gesagt, habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Aber ich sage es gerne nochmal. Finde ich sehr, sehr wichtig. Für einen ehrlichen Austausch ist es wichtig, dass man sich die Meinung sagt, ohne dass jemand beleidigt ist. Und das ist so ein bisschen so ein Gefühl, was ich hier jetzt in den 4,5 Wochen sammeln konnte, was mir sehr, sehr gut gefällt. Zur Stadt Duisburg habe ich noch nicht so viel von gesehen, weil relativ viel auf dem Platz und von daher können wir da gerne in ein paar Wochen nochmal drüber sprechen.
Ich nehme dich beim Wort.
Ich stehe
beim Training am Rand und schreie, Heiko, wie findest du?
Außer Innenhafen habe ich gesehen, finde ich sehr, sehr schön.
Mhm.
Über alles andere müssen wir dann
hast
in der zweiten Podcast-Folge nochmal sprechen.
Ja, alles klar. Ja, ich nehme dich beim Wort. Also, ne, du hast es gehört, ne? Vor jeder Schiedsrichterschulung werde ich mich jetzt dranhängen. Quatsch, nein. Aber die Stimmung hier im Stadion, obwohl es so viele Vereine drumherum gibt, das ist ja einfach, finde ich, immer noch aller Ehren wert. Ne? Klar, wenn du in Cottbus oder so in der Lausitz, wo erstmal rundum nicht mehr viel ist, da hast du Berlin und dann geht's Richtung Sachsen. Dass hier so viel Stimmung ist, generell finde ich nach wie vor gigantisch. Wie würdest du das Fanumfeld noch beschreiben? Wie ist das für dich? Ich meine, es ist ja schon relativ, also ich würde mal sagen, nochmal größeres und auch emotionaleres vielleicht Umfeld als vielleicht in Cottbus und gerade in Ingolstadt.
Ja, also ich nehme die Leute als sehr fußballverrückt wahr. Ich glaube, dass für viele der MSV auch an Stelle 1 oder 2 kommt, wahrscheinlich eher 2 nach Familie. bei den meisten zumindest. von daher merkst du das schon. Jedes Mal, wenn du in Kontakt mit Fans kommst, die nehmen das hier wirklich sehr, sehr ernst. Für die ist das sehr, sehr wichtig. Die Zukunft des Vereins ist denen sehr, sehr wichtig. Was ich echt toll finde. Und wo ich sagen muss, in dem Ausmaß habe ich es auch noch nicht erlebt. Thema Autogrammstunden. Also mir haben die Handgelenke wehgetan danach.
Geil.
Ja, geil. Also, wie gesagt, ich nehme das als sehr, sehr fußballverrücktes Volk wahr. Generell, ich glaube, den ganzen Westen ist ja nicht die einzige Adresse, wo die viele Fans anzieht. Ja, da gibt ja noch andere Vereine, die ich jetzt hier mal nicht nenne.
Besser ist.
Von daher sehr happy damit, sehr happy mit meiner Entscheidung. Freue mich sehr auf das, was kommt. Jetzt nehme ich die Abmoderation quasi schon ab für dich.
Finde ich super. Habe ich mir nämlich auch, genau das habe ich mir gerade gedacht. Ich sage jetzt gleich nur noch Tschüss.
Genau, nein. Also zusammenfassend sehr happy hier. Freue mich sehr auf alles, was kommt und freue mich auch sehr, noch mehrere von den mehr Fans kennenzulernen.
Ja,
und freue mich einfach, dass ich hier sein darf und
Vielen Dank für dein Statement am Schluss. Du ziehst aber hier nach Duisburg oder wohnst im Hotel?
Ich wohne aktuell noch im Hotel. Aber wahrscheinlich nicht nach Duisburg.
Aber nach Düsseldorf.
Aber nach Düsseldorf, genau.
Really?
Ja, also zumindest in die Nähe. Einfach auf dem Grund, dass ich ja auch mit Anhang komme, also mit Freundin. Und
die hat gesagt, Duisburg nein.
Nein, das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, dass sie muss ja sich dann auch zwangsläufig einen neuen Job suchen. Safe. Und da hat sie in Düsseldorf einfach, weil die Stadt ein bisschen größer ist und dann facettenmäßig noch mehr Möglichkeiten.
Okay. Heiko, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast und dass das hier geklappt hat zwischen Training und Sauna und dass ich jetzt auch Lara, der Pressesprecherin, nicht mehr weiter auf den Keks gehen muss. Sie ist 20 Jahre älter geworden in dieser Woche, sieht man ihr natürlich aber nicht an. Heiko, vielen lieben Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr so viel Geduld mitgebracht habt und über Wochen auch teilweise ja spekuliert habt, was mit meiner Zukunft ist. Ich kann euch sagen, es geht erstmal weiter in diesem Format. Wie? Das darf ich noch nicht verraten. Es ist auf jeden Fall das ein oder andere im Gespräch, aber ich habe vor, den ganzen Laden hier weiter zu rocken. Bleibt mir deswegen treu. Ich freue mich über jeden Klick und ich freue mich natürlich auch über jede E-Mail, die mich erreicht hat, die auch teilweise so ein bisschen sauer war, warum ich jetzt hier nicht mit dem Podcast um die Ecke komme. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal, dass es so lange gedauert hat. Das war mein kleiner Saisonauftakt zusammen mit Heiko, Tim Heike, unser neuer MSV-Stürmer. Ich sage ciao, bis nächste Woche, wirklich. Bis dann.
Ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.